und herzlich willkommen zurück bei Maxen Jahr, Maxquads unter sich. Ja, wir drei sind heute wieder da. Ich bin Stella.
Ich bin Leonie.
Und ich bin Jonathan.
Und das war's noch nicht, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Stell dich doch mal bitte vor.
Hallo, ich bin Aileen, ich komme von Maxton Talk, dem anderen Maxton Neu Podcast von den ganzen zwei, die es gibt.
Ey, das ist ein Universum hier schon. Ja, cool, Aileen, erzähl doch mal, Maxton Talk, das klingt voll spannend. Was genau machst du in deinem Podcast?
Voll spannend, das war der erste Name, der mir eingefallen ist. Den habe ich auch genommen.
Hast du ChatGPT gefragt?
Nee, tatsächlich bin ich da noch selber drauf gekommen. Ja, in meinem Podcast geht es sehr analytisch zu. Ich beschäftige mich nämlich chronologisch mit der Serie und vergleiche sie mit den Büchern und bespreche da immer, ja, alles Mögliche. Behind the Scenes, Styling, Stimmungen, Musik.
Hört auf jeden Fall rein, Leute. Ich bin großer Fan.
Ich bin auch großer Fan. Ich freue mich immer, wenn jeden zweiten Donnerstag neue Folgen kommen. Und übrigens auch perfekt immer die andere Woche. Also wir haben uns gut abgestimmt. Ihr könnt quasi jede Woche eine neue Folge Maxton Hall Podcast hören.
Oh, wie schön. Das ist ein
Traum.
Der
Content geht nie aus.
Jonathan, wie geht's dir heute? Was macht die Stimme? Was macht die Stimmung?
Bitte? Warum, wie die Stimmung? Stimmung ist super.
Nein, manchmal bist du halt stimmlich eingeschränkt. Deshalb
Stimme, okay.
Ich habe gesagt Stimme und dann Stimmung. Hast du schon alles gehört?
Stimme, okay, ich bin alt, ich höre nicht mehr so gut, das ist das Problem.
Was machen die Ohren?
Die Ohren sind sauber und frei. Ich habe extra so ein Wattestäbchen noch genommen, was man nicht machen soll übrigens. Das ist nicht gut. Jedenfalls geht es der Stimme ausnahmsweise mal gut. Leider hat sich die tiefe, sexy Stimme nicht mehr durchgesetzt und ihr müsst mit der meiner normalen Stimme vorlieb nehmen.
Das ist doch sehr sexy.
Sehr leid, vielen Dank. Jedenfalls freue ich mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind und das wird bestimmt eine bombastische Folge.
Bombastisch. Ja, wir haben auch ganz, ganz viel zu besprechen, also fangen wir gleich mal an am besten. Ja, wir haben heute einen Max-Tee. Aber es ist ein kurzer Max-Tee. Leo, willst du vielleicht dein Gebiet mal übernehmen, wie immer?
Quasi ein Espresso.
Okay.
Ja,
Max-Espresso. Nee. Max-Espresso.
Oha. Nicht schlecht. Was ist der Max-Tee? Es wurde wieder mal in Potsdam gedreht. Leute, ganz was Neues. Aber diesmal an einem neuen Drehort, den wir in Staffel 1 noch nicht gesehen haben. Und zwar in einer Schule mitten in der Potsdamer Innenstadt. Und ja, wir haben das erfahren, weil es auf TikTok und auch Instagram diverse Videos gab von Fans, die andere Fans gefilmt haben, wie sie mit Damian gesprochen haben, glaube ich, oder?
Ja, irgendwie war, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die Schauspielenden gerade nicht am Arbeiten, so, sondern in der Pause irgendwie. Hatten auch normale Sachen an. Harriet hat ein Hertha-Trikot an. Das hat sie eingebrannt.
Hat sie bestimmt von Frederik bekommen.
Nein, hat sie nicht.
Hat sie. Guck dir das mal an.
Was?
Ja.
Doch, hat sie wirklich. Und jetzt
ich dachte, die hat Geschmack.
Jonathan, ich warne dich.
Stopp.
Gelbe Karte.
Streitschlichterin Leonie meldet sich.
Du bist Streitschlichterin, okay.
Ich wollte nur sagen, kleiner Kontext, falls ihr euch gefragt habt, warum in diesem Video, was im Internet grassiert ist von Sonja und Harriet, wie sie so rumspringen auf dem Boden.
Grassiert ist ein geiles. Ich dachte, jetzt sagst du nichts, aber Stella ist natürlich diesbezüglich Verlass.
Es gab doch dieses Video.
Kursiert.
Ist kursiert.
Grassiert. Oh Mann, ich bin ganz schlecht mit sowas. Egal. Aileen, trete mir doch mal zur Seite.
Jetzt ziehst du Aileen damit rein, die Arme.
Voll oft bei sowas. Ich wollte nur sagen, es gibt halt dieses Video, was kursiert ist, oh Mann, ihr macht mich fertig, im Internet, wo Sonja und Harriet so auf dem Boden so rumhüpfen. So. Und das ist tatsächlich so ein Ding, was da installiert ist in Potsdam, auf dieser Straße, wo so Töne rauskommen. Also das ist wie so ein Live-Xylophon.
Leonie, worüber? Für Menschen.
Das kann man sich wirklich sehr gut vorstellen, wenn man da noch nie gewesen ist. Also das wahrscheinlich wirklich überhaupt
erklären.
Nicht.
Das
es war überhaupt nicht abgesprochen und ich weiß nicht, was es ist. Ich hab
die, haben auf jeden Fall dort Musik gemacht, die beiden, wollte ich nur erzählen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber auch nur, weil ich da jüngst erst war. Aber es ist,
ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt schon vollkommen fertig.
Egal.
Aber das ist eine schöne Überleitung, denn es soll heute auch wieder um Drehorte gehen. Die reißen mich jetzt zusammen. Sorry, liebe ZuhörerInnen.
Wir haben nicht getrunken. Wir wollen das nochmal ganz deutlich machen. Es ist jetzt 16 Uhr und wir haben alle noch nicht getrunken.
Ausnahmsweise.
Also ich schon, aber das ist ein anderes Problem. Nein.
Ja, darüber reden wir später, Jonathan. wir wollen heute wieder über Drehorte reden. Der ist auch ein bisschen ernster. Und zwar Potsdam versus England ist unser Thema, wie ich ja gerade lese heute. Haben wir uns ja überlegt, wie England in Potsdam umgesetzt wurde. Dazu hat Eileen auch nachher nochmal ganz besondere Insight-Ansichten, die sie uns dann präsentieren wird. Und vorher wollten aber Leonie und ich kurz nochmal so ein bisschen Zusammenfassung machen, so ein bisschen zurückgehen an die einzelnen Drehorte in Potsdam, die wir schon vorgestellt haben und auch auf unser Instagram-Konto verweisen und TikTok. Da kann man jetzt nämlich auch endlich die Drehort-Videos sehen. Also wir haben da ganz viele Drehorte schon geshared. Und ja, heute soll es ja aber ganz speziell um die Potsdamer Drehorte gehen. Leonie, nimm uns doch mal mit auf den Spaziergang durch Potsdam.
Ja, ich frage mich nur, Aline, wolltest du gerade noch irgendwas sagen dazu irgendwie? Nee, okay.
Nö, ich bin Fan von Potsdam.
Stimmt, du warst auch schon öfter in Potsdam, obwohl du gar nicht hier wohnst.
Meine beste Freundin wohnt da, deshalb bin ich da ab und zu mal
in Potsdam. Nur nette Menschen in Potsdam, außer AfD-Wähler.
Das ist so, außer, egal.
Können wir so unterschreiben. Genau, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Szenen tatsächlich von Maxton Hall. Auch schon in Staffel 2, die in Potsdam gedreht wurden. Und zwar einmal generell das Haus, in dem Familie Bell wohnt. Und also was ja eigentlich auch in England spielen soll. Dann natürlich der Flagship Store, der Beaufort Flagship Store. Dann die eine Szene in Oxford, wo James mit Alistair auf der Treppe sitzt und über das Leben sinniert. Dann das Haus von Cyril, das kennen sicherlich einige auch schon. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Habe ich was vergessen, Leute? Oder?
Nee, aber du hast jetzt nicht so gesagt, wo diese Orte jeweils sind.
Nee, das kommt noch. Ich wollte das nur kurz mal so kurzen Überblick.
Angeteasert, also,
Angeteasert, genau. Fangen wir mal an mit dem Haus von Familie Bell. Das befindet sich in Potsdam am Heiligen See. Das ist so ein See in der Potsdamer Innenstadt, an dem auf der einen Seite so ganz viele super bekannte Villen sind, wo auch echt prominente Persönlichkeiten leben. Und auf der anderen Seite von diesem See ist ein Park. Und in diesem Park befindet sich so eine holländische Kolonie, glaube ich, heißt es. Und da gibt es halt so ein paar Häuser, die alle recht ähnlich aussehen. Und eins von diesen Häusern halt, auch mit diesen roten Backsteinen, er ist das Haus von Familie Bell, genau.
Wenn ihr da mal seid im neuen Garten, also heißt der Park, genau. Jetzt habe ich kurz wie heißt nochmal diese geschichtsträchtige Stätte, die auch im neuen Garten ist?
Ich weiß gerade nicht, wovon du sprichst, ehrlich gesagt.
Es gibt doch diese Stätte, wo irgendwie mal so eine Konferenz war, wo Deutschland aufgeteilt wurde. Wie hieß denn das nochmal?
Ach, das Schloss Sizilienhof.
Ja, habe ich doch gesagt, Sizilienhof. Ja,
hast du in der Tat gesagt. Und ich dachte mir auch, Mann, das ist richtig, aber...
Hey, ich habe das gehört, irgendwie... schreite ein, wenn ich meine richtigen Gedanken habe.
Ja, weil ich gedacht habe, ich weiß es doch nicht besser als Leonie.
Ein sehr geschichtsträchtiger Ort für alle Geschichtsfans auch unter uns. Nicht nur Film und Kultur, sondern auch Geschichtsfans. Das ist der neue Garten.
Ist auf jeden Fall auch ein Spaziergang wert und jetzt auch nicht so unweit von der Potsdamer Innenstadt. Das heißt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, mal Bock habt auf einen Potsdam-Trip und auf den Spuren von Maxton Hall wandeln, wie auch mal, wollt, dann könnt ihr da auf jeden Fall auch vorbeischauen. Genau. Ja, dann, wir haben gerade schon über die Schule gesprochen. Die befindet sich wirklich mitten in der Potsdamer Innenstadt, also so direkt quasi am Brandenburger Tor, also da, wo so die Fußgängerzone ist und da, wo auch so, ja, BesucherInnen, die nach Potsdam kommen, auf jeden Fall auch
also
immer vorbeischauen.
Also zum Verständnis, wir reden nicht über Maxton Hall Schule, sondern genau, über den neuen Drehort.
Und es gibt auch ein Brandenburger Tor in Potsdam. Es gibt nicht nur das bekannte Brandenburger Tor in Berlin, sondern es gibt auch in Potsdam ein Brandenburger Tor. Das wusste ich bis vor allzu langer Zeit auch noch nicht.
Ist auch sehr schön. Ist ein bisschen kleiner, aber auch sehr schön, ja. Genau. Ja, dann bleiben wir jetzt einfach mal kurz so in der Innenstadt. Aline hat es ja schon erzählt. Es gibt das Museum Barberini. Das ist noch gar nicht, also es gab es mal, dann wurde es, glaube ich, im Krieg zerstört, wurde dann abgerissen und dann vor einigen Jahren wieder errichtet, auch quasi genau in diesem Originalstil von Hasso Plattner. Also der hat ziemlich viel in Potsdam finanziert, ja, unter anderem dieses Museum.
Hasso Plattner hat nochmal welches Softwareunternehmen gegründet?
SAP. Ja. Genau, in Baden-Württemberg.
Das ist ja eigentlich so eine, oh, das ist dein Erzfeind.
Okay. Ich arbeite da ganz viel auf der Arbeit mit. Ich bin immer SAP und Kogos, meine täglichen Begleiter.
Okay.
Oh je, aber du verdankst auf jeden Fall SAP auch einen Drehort von Maxton Hall quasi. Also der hat dieses Museum finanziert, muss man mal so sagen, diese Software. Also gut, dass ihr die nutzt.
Das ist nicht, dass diese Connection in besteht, wusste ich tatsächlich noch gar nicht.
Nee, das ist tatsächlich so ein Typ, der in Potsdam sehr viel finanziert hat.
Ja, Hasso Plattner Institut auch, gekauft, ne? Ja, kennt
genau,
man auch.
Es gibt auch eine Uni und so. Genau, jedenfalls dieses Museum. Und hinter diesem, oder vor diesem Museum befindet sich ja der Landtag von Brandenburg, der in dem wiedererrichteten Stadtschloss sich befindet. Und auch dieses Stadtschloss wurde vor einigen Jahren komplett neu wieder errichtet. Und auf der anderen Seite quasi, dann auf diesem Platz befindet sich dann die Nikolaikirche. Und ja, auf diesen Stufen von der Kirche wurde, wie gesagt, die Szene gedreht in Oxford, wo James mit Alistair da auf den Stufen sitzen. Das heißt, Eileen hatte darüber auch schon mal ein Reel gemacht, oder Eileen?
Yes, genau. Also da ist es halt direkt gegenüber, war ich halt praktischerweise bei beiden.
Ja, es ist ganz lustig, ne? Es sind ganz viele verschiedene, also einmal ist es ja London quasi, das Barberini-Museum und der Landtag halt Flagship-Store und einfach Londoner Landschaft oder was auch immer das jetzt darstellen sollte, hat ja jetzt keinen richtigen Ort. Und dann auf der anderen Seite halt direkt die Nikolaikirche mit ihren Oxford-Treppen. ja, sehr lustig. Also ein Ausflug wert, allemal.
Genau, und wenn man dann wieder zurückläuft, quasi Richtung Innenstadt, dann kommt man ins Holländerviertel. Das ist so ein Viertel in der Potsdamer Innenstadt, wo ganz viele Häuser gebaut sind im holländischen Stil. Und dort wurden wohl auch Szenen gedreht von Maxton Hall. Und also das soll halt so die Stadt von Ruby darstellen, Gormsey. Und dort wurden auch schon sehr, sehr viele andere sehr bekannte Filme gedreht, zum Beispiel.
Hat so,
oder
so Backsteinbauten. Also.
Genau. Das müsst ihr mal googeln. Potsdam Holländerviertel, wenn euch das interessiert, dann werdet ihr das sofort wieder erkennen. Da wurde zum Beispiel, also da werden oft so Szenen gedreht aus Filmen, die beispielsweise in Amsterdam spielen sollen. Ja, weil das halt einfach total so aussieht und sich dann natürlich
uns günstiger ist als richtige Amsterdam.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Und also ganz kurze Idee, falls euch das interessiert und ihr sagt irgendwie, ihr kommt mal nach Potsdam oder so oder seid mal hier, vielleicht machen wir mal so einen Guide auf Instagram, wie ihr so die Drehorte quasi abklappern könnt.
So wie in Hollywood quasi die Hollywood-Villen.
Genau, also wo ihr quasi strategisch zuerst hingeht.
Wir kaufen uns so einen kleinen Bus, vielleicht von Mercedes, und dann kriegen wir das alles wunderbar hin. Also Svenny, da wäre ich richtig gut dafür, denn ich sehe mich schon so als Guide. Ja,
oder die Idee, Jonathan, die du hattest, dass ich einfach beim Laufen eine Tour mache, weil ich ja irgendwie oft bei
das war meine Idee.
Oder du ja oft bei Maxton Hall Drehorten vorbeikomme.
Das Problem ist, dann kann ich halt nicht mitmachen, weil ich laufe ja nicht, aber noch nicht.
Noch nicht.
Aber nee, finde ich eine sehr starke Idee. Und Das ist auch echt schön dort. Und das ist tatsächlich, ich weiß aber nicht, ob holländisch, aber holländisch ist ja schon so dieses Backstein und sowas, das gibt es ja auch in England viel. Ne?
Ja, das, da wollte ich nämlich gerade nämlich wieder reingrätschen, weil unser Thema ist ja heute eigentlich, wie wurde England in Potsdam umgesetzt? Und ich meine, Leonie, wir hatten auch notiert, dass andere Filme wie Homeland zum Beispiel auch im Holländer Viertel gedreht wurden, wo auch London imitiert wird.
Genau, aber ich glaube, bei Homeland wurde tatsächlich Amsterdam imitiert.
Ach so.
Ja.
Was also ja aber in Holland wäre.
Das wäre
ja, das, nicht das ergibt auf jeden Fall
in England, ja, sorry to say.
Aber auf jeden Fall diese Backsteinoptik, die findet man ja auch viel in England.
Genau.
Ist ja auch voll typisch für so Vororte, ne? Wenn man sich mal so anguckt, so Harry Potter spielt in Surrey, da sind die auch so Backstein-typisch. Und ich glaube, die wollten so einen typischen englischen Vorort, der jetzt vielleicht nicht allzu gut betucht ist. Obwohl ich das Haus schon sehr groß finde für eine arme Familie, aber.
Ja, das habe ich auch gedacht. So.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist aber doch eigentlich immer so. Und ich meine, gerade bei der Inneneinrichtung, das fand ich so lustig. Ich habe mal darauf geachtet, die Bells haben super viele Küchenutensilien von Smack, was einfach so eine krass teure Marke ist. Und ich denke so, what the fuck, als ob man die so einen Toaster hätten. Ja, genau. 250 Euro kostet.
Das ist voll witzig, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass in Wahrheit das Haus, wo die Bells wohnen, mehr wert ist als beispielsweise das Haus, wo Sewell Vega wohnt, was zwar auch eine Villa ist in Babelsberg in so einer Villenkolonie und so, aber da, wo quasi Bells wohnen, das ist ja historisch, also und in diesem Park von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, also ich glaube, könnte mir vorstellen, dass es auch einiges wert ist, in Wahrheit.
Genau, aber wir haben...
Dass Innen und Außen ja separat voneinander gedreht wurden. Also das Interieur und die Smack-Geräte, die gehören ja nicht in die historische Gartenkolonie. Die sind so irgendwo anders von einer reichen, aber bunt lebenden Familie genommen worden.
Ja, wahrscheinlich sollte es einfach so ein bisschen bunt sein, ne? Aber ich fand es schon sehr lustig. Ich habe es halt wirklich mehrmals gespottet auf verschiedenste Smack-Geräte. Es war jetzt wirklich nicht nur ein Toaster, sondern es war irgendwie auch, keine Ahnung, Blender oder irgendwas anderes. Und das fand ich dann doch schon ein bisschen seltsam. Also
na, guck mal, ich musste gerade googeln, was das ist und habe natürlich Smack erstmal mit S-M-A-C-K geschrieben.
Nee.
Und musste dann feststellen, dass es leider nicht ganz richtig ist, aber ich habe davon mal wieder noch nie was gehört. Insofern,
doch, das kennt man schon, das ist schon ein sehr bekannter.
Noch nie gehört.
Also falls ihr es auch googeln wollt, Leute, S-M-E-G. Sehr schön, aber auch sehr teuer. Jetzt sind wir natürlich mal wieder abgeschweift, wie immer, das gehört sich so. In Potsdam gibt es aber nicht nur tolle Drehorte. Leonie, hast du da noch warst du durch, oder?
Ja, ich bin durch. Übernehme.
ich übernehme von den Drehorten nämlich. Es gibt nämlich auch vor allem das Studio Babelsberg. Und darüber wollten wir euch halt auch mal ein bisschen was erzählen. Und zwar ist es mit seiner Gründung im Jahre 1912, also jetzt schon hier über 100 Jahre alt, das zweitälteste Filmstudio der Welt, meine lieben Freunde. Und das größte Filmstudio Europas. Teil der Medienstadt. Also wir haben ja auch schon unsere vorletzten Folge erwähnt, als wir ein bisschen die Biografien auch der ganzen NebendarstellerInnen gemacht haben, Filmuni Konrad Wolf. Also da gibt es auch auf jeden Fall mehr, zum Beispiel Runa Greiner, oder?
Ja, die hat da studiert.
Mhm. Genau, also Teil der Medienstadt ist jetzt außer dem Studio die Filmuni, auch RBB, die UFA sitzt auch da in Babelsberg. Und dann haben wir natürlich noch den Filmpark Babelsberg, also als Potsdamer, wenn man hier aufgewachsen ist. Ich glaube, es gibt keine Schulklasse, die da nicht mal einen Ausflug hingewagt hat. Wenn ihr hier mal seid, also gerade mit Kindern, ist eigentlich auch echt, echt cool, der Filmpark. So eine Art Freizeitpark mit verschiedenen, genau, einfach so, ja, Schauplätze. Es gibt auch so eine Villa Westen, oder? Dann gibt es irgendwie, oh, wie schönes Panama.
Oh, die Janosch, das fand ich immer am tollsten. Also, ich bin auch riesen Janosch-Fan.
Es gibt so einen Stuntshow, also es ist sehr cool auf jeden Fall.
Ja.
Ein kleiner Freizeitpark hier in Potsdam, erwartet man auch nicht unbedingt. Und zwar ist das Studio ursprünglich entstanden, weil das Drehen in der Innenstadt aufgrund der damals, also Anfang 20. Jahrhundert, sehr heiß werdenden Scheinwerfer und Pappmaché und was auch alles so benutzt wurde, einfach mega gefährlich war. Und dann kam irgendwie die Feuerwehr an und meinte, Leute, könnt ihr vielleicht mal nicht in der Innenstadt eure Filme drehen, weil das ist ein bisschen gefährlich. Dann sind die auf die Idee gekommen, einfach halt so ein Studio zu errichten in Babelsberg. Und es wurden sehr, sehr viele Filme da gedreht. Also jetzt unter anderem ein sehr bekannter, sehr alter Film Metropolis. Habt ihr bestimmt auch schon gehört. Habe ich hier einfach ein paar jetzt mal rausgesucht. Sonnenallee, weil es einer meiner Lieblingsfilme ist. Operation Walküre, Tribute von Panem, Babylon Berlin, die Serie, Inglourious Basterds, also wirklich sehr, sehr große Namen. Das haben wir auch schon mal gesagt, dass auch viele Hollywood-Produktionen einfach hier sind, wahrscheinlich weil es günstiger ist. Oder Jonathan, ich glaube.
Auf jeden Fall.
Für Amis definitiv günstiger, hier in Deutschland zu produzieren.
Und genau. Es vergeht irgendwie auch kein Tag, an dem ich nicht irgendwelche Filmtrailer in Potsdam sehe. Das ist wirklich verrückt.
Also, ja, also Film statt Potsdam.
Bist du so oft im Kino Grund. Dann?
Oh, Jonathan. Den Witz hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
Ja, ich kann den auf jeden Fall
drauf. Langsam hier Witze recyceln.
Ich muss gleich mal, ich wollte auch einen Trawler-Witz machen, so mit Fischfang, aber den habe ich nicht mehr untergebracht. Tut mir leid.
Okay, ja, der wäre jetzt auch für mich wieder schon wieder zu
der
weit.
Der war zu weit weg gewesen. Ah, sorry, okay.
Kommen wir zurück zum Studio Wolfswerk. Genau, es ist halt so ein Komplettpaket. Also du hast hier natürlich super viele andere Drehorte, wie wir jetzt auch genannt haben, die gerne benutzt werden. Auch zum Beispiel Glienicker Brücke oder so, wird ja auch sehr viel geredet immer.
Bridge of Spies, auch ganz, ganz bekannter Film.
Stimmt, und das wurde an der Glienicker Brücke und dann die Studioaufnahmen kann man halt quasi nebenan machen im Studio Babelsberg. Genau, ja, kleine Anekdote zum Film Sonnenallee. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber auf jeden Fall, die Berliner Straße war somit eins der ersten Sets nachgestellten Welten, die da wirklich so groß benutzt wurden, zum Beispiel nämlich auch für Inglourious Basterds, also voll cool. Wurde aber abgerissen und jetzt neu erbaut und ist 15.000 Quadratmeter groß. Ich habe das mal umgerechnet in deutschen Maßstab, also Fußballfelder. Das sind ungefähr 2 Fußballfelder. es gibt
wie
jetzt
viele
auch
Saarländer sind es? Also das wird, ich kann das nur in Saarland.
Ganz Saarland kommt, passt da rein. Nein, Leute, na, ihr wisst es. Ironie und so. Dann gibt es jetzt auch eine moderne Hybrid-Kulisse. Und zwar habt ihr die Netflix-Serie 1892 gesehen, zufällig?
Mm-mm, ich nicht.
Keiner von euch?
Ich kenne nur 1893.
Ja, also ich habe die sogar gesehen. Ich fand es leider nicht so, so gut. Aber an sich, das war halt so mega mit so verschiedenen Welten. Und es war ein bisschen sehr abgespaced. Auf jeden Fall wurde das auch in Babelsberg gedreht. Da gibt es jetzt halt diese Hybrid-Kulisse mit Greenscreens. Weltweit einzigartig und da Netflix es zum Teil mitfinanziert hat, wird auch wohl in der Zukunft weiter viel da auch gedreht und gemacht von Netflix, was ja sehr super interessant ist. Ja, also
die haben auch so ein Wasserbecken, oder? Wo so Unterwasserszenen gedreht
genau,
werden. Und
genau,
unsere Theorie war ja auch, dass da auch Szenen gedreht wurden von Max.
Genau, ja, da wollte ich gerade zu kommen, Leonie. Jetzt bist du hier schon wieder einen Schritt voraus. Ja, Jonathan, das Rätsel ist gelöst. Das Wassertank-Rätsel. Und zwar bin ich da jetzt wirklich zufällig drauf gestoßen, als ich einfach über das Studium mich ein bisschen informiert habe. Die haben da so einen Wassertank. Deutschlands größter Wassertank. Fassungsvermögen von 500.000 Litern. Und
wie viele 4
Meter Tiefe. Ja, das ist jetzt, ich habe es auch überlegt, ob ich das nochmal umrechne. Aber Greenscreen auch möglich. Und Heizung.
Unter Wasser.
Bis zu 33 Grad Wassertemperatur.
Also da musste Harriet nicht frieren.
Nee, Harriet musste nicht frieren in ihrem See. Aber das ist doch, also jetzt wissen wir, also ich vermute jetzt einfach mal, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass das da gedreht wurde. Weil wir wissen ja auch, dass die Studioaufnahmen von Maxton Hall, also was halt so im Auto stattfindet und solche Dinge, auf jeden Fall da gedreht wurden im Studio Babelsberg. Also vermutlich auch die Pool-slash-See-Szene.
Yay, cool.
Jonathan, du freust dich gar nicht so. Ich dachte, du bist jetzt.
Ich freue mich extrem, das ist super. Ich freue mich nach innen. Ich freue mich nach innen.
Ja, aber wir sind ein Podcast, muss ich nach außen.
Okay, du musst mich nach außen freuen. Nein, super. Also, das sind ja alles wahnsinnig spannende Sachen. Und wie oft du jetzt Größte der Welt oder wie auch immer gesagt hast, offensichtlich ist das ja einfach eine ziemlich große Nummer da. Und da sind wir doch einfach froh, dass wir aus dem Raum Berlin-Brandenburg so eine tolle Möglichkeit hier haben.
Ich finde auch das so ein bisschen unterschätzt. Also, ich glaube, die Leute wissen das eigentlich gar nicht. Wie viele auch wirklich weltbekannte Projekte da gedreht werden, internationale. Alfred Hitchcock hat auch seinen ersten Film im Studio Babelsberg gedreht, by the way. Noch unbekannt.
Dynastie, da ist auf jeden Fall gewaltig. Ich war auch im Filmmuseum Potsdam, weil das auch selber so mein Grind ist, mein beruflicher Interest. Und das war auch krass, was da so schon ganz früh gemacht wurde in diesen Studios und wie geschichtsträchtig da auch einfach die Filmgeschichte im Raum Potsdam ist. Also
ja, ich hab jetzt auch natürlich ein bisschen ausgelassen. Natürlich könnte man jetzt auch noch jetzt was zur Nazi-Zeit oder DDR-Zeit oder so erzählen. Das habe ich jetzt mal bewusst nicht hier so ausgeschmückt. Aber wenn es euch interessiert, also auf jeden Fall könnt ihr euch darüber informieren. Und es gibt das Filmmuseum Potsdam, es gibt die Medienstadt, also könnt ihr alles besichtigen.
Genau, und das Filmmuseum übrigens befindet sich auch wirklich, keine Ahnung, 100 Meter Luftlinie vom Beaufort Flagship Store und Oxford.
Das kommt entfernt, auf unsere Karte, also, würde ich sagen.
Das einfach kommt auch so mit auf die Wechselhallkarte.
Point of Interest.
Genau, auf jeden Fall. Cool. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Drehorte gesprochen. Als nächstes haben wir hier noch ein Thema auf unserer Liste, und zwar wollen wir einfach so ein bisschen über die Produktion quatschen. Und als allererstes, oder...
Ja, wir wollen uns mal Eileens Wissen hier heute ein bisschen ausleihen. Genau.
Eileen.
Soll ich noch meine Recherche über die Marienburg mit reinnehmen?
Ja, weil wir haben uns gedacht, wir kommen ja aus Potsdam, Berlin, und dann Eileen wollte jetzt ihre Heimat hier mal ein bisschen representen.
Ja, Hildesheim. Nee, ich komme nicht aus Hildesheim, ich komme aus Minden. Und ich maße mir aber an zu sagen, dass das in der Nähe von Hildesheim liegt. Deshalb, ich war auch tatsächlich schon an der Marienburg und ich fand es richtig cool. Also man kann natürlich nirgendwo rein als Normalsterblicher. Da kommen leider nur Filmleute rein bis 2030 oder so.
Ich glaube, es gibt jetzt aber wieder eine Teileröffnung irgendwie, habe ich gehört.
Ja, Innenhof.
Ah, okay, super. Genau. Kannst du da so einen Innenhof Crepe essen?
Dann kannst du dir einen sehr teuren Crepe da holen. Das ist wahr. Aber tatsächlich reinkommt man, glaube ich, aktuell nicht. Und ich würde da jetzt, glaube ich, mal ganz am Anfang starten. Also dieses Schloss wurde gefunden von der Herstellungsleiterin Katja Hartwig, weil die dort selber mal in der Nähe aufgewachsen ist. Und die haben auch wohl ziemlich gesucht, weil sie unbedingt ein Schloss im neugotischen Stil wollten. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein, warum das so wichtig ist. Und dann haben sie die Marienburg gefunden und haben sich gedacht, ja geil, immerhin sind die Hotels in Hannover nicht so teuer wie in Berlin. Sind sie da hingegangen und haben da gedreht für einen Monat oder so. Also es spielt ja auch wirklich viel an der Maxtonholder. Und genau, das Ding wurde 1858 bis 1869 erbaut von dem blinden Georg V.
Oh.
Ja, also er hat es nicht erbaut. Er war blind.
Ich glaube, alleine ist es auch ziemlich schwer, so ein Schloss zu bauen. Das wäre jetzt eigentlich
so ein 100-Tage-Take. Hätte auch deutlich länger gedauert, nehme ich an.
Aber er hat so ein Korkmodell bekommen von der Burg, um es anzufassen.
Nein.
Um zu wissen, wie die aussehen soll. Die haben ihm extra so ein Modell gebaut. So. Und er wollte das seiner Frau, der Königin Marie, zum 39. Geburtstag schenken.
Ja, zum 40. erwartet man auch ein bisschen mehr dann, ne?
Ja, also was schenkt man halt?
Nee, waren die Leute
also
vielleicht damals halt tot vielleicht.
Zum 40. war tatsächlich schon zu spät. Da sind die nämlich ins Exil gegangen.
Oh Gott.
Ja, also es war sehr dramatisch. Die hat da ein Jahr gewohnt und dann sind die nach Wien. Irgendwie, die Ursache konnte ich auch noch nicht ganz rausfinden.
Noch nicht, bist noch dran in der Story.
Ja, irgendwie recherchiere da auch nochmal.
Ey Leute, richtig geschichtsträchtiger Potsdam.
Aber ich habe mal noch eine Frage zu diesem Korkmodell. Also das Korkmodell ist ja schön und gut, aber die können das Ding ja trotzdem bauen, wie sie wollen, weil der sieht's ja nicht. Also das ist ja,
ja deshalb
das ergibt
seine
ja 0,0 Sinn. Also das, okay, das, okay.
Das war nur ein Goodie für ihn, damit er auch ein bisschen was mitkriegt.
Okay.
Aber eigentlich durfte seine Frau sich das auch aussuchen. Also es gab da tatsächlich auch mal, da gab es richtig Drama bei dem Bau von dem Ding. Und seine Frau durfte dann auch so neue Leute aussuchen und so. Und das war eigentlich als Jagdschloss/Sommerresidenz gedacht. Und die haben extra dieses Tor, wo man so diese, ich weiß nicht, wie hieß das früher, dass man hochklappen kann und dann sagt man quasi schottendicht und hier kommt niemand mehr rein oder raus und hier schließen wir uns für den Sommer ein.
Ja.
Und das war's.
Die Brücke.
Mit so einem Graben. Burggraben.
Zugbrücke, genau.
Zugbrücke, richtig. Das ist das Wort. Aber auf jeden Fall hat sie sich dann scheinbar die gute Dame für den gotischen Stil entschieden.
Ja, das war, der Weg ist lang bis dahin. Es gibt auf jeden Fall noch eine andere Kontroverse. Es liegt nämlich in Pattensen im Landkreis Hildesheim, aber alle sagen immer, das gehört zu Hannover, gehört es faktisch aber nicht. Und dann sind die ganzen Hildesheimer immer wütend und kurz davor, so einen Gang mit Fackeln und Mistgabeln zu machen, weil alle immer sagen, es gehört zu Hannover.
Ja, wie stehst du dazu als Mindnerin?
Ich glaube, ich darf da gar keine Meinung haben, wenn ich nicht irgendwelche sauren Hildesheimer von der
manchmal,
Tür habe.
Manchmal sagst du dann, du kommst aus Hildesheim, manchmal sagst du, du kommst aus Hannover, je nachdem.
Ja, also, wir suchen uns das ja auch immer aus mit Potze und Berlin. Einfach was gerade passt.
Ja, ich sag da immer nur so, also ich komme da nicht her, sei euch gegönnt, wenn ihr das als eure Sehenswürdigkeit angeben wollt, aber weil Hannover halt die größere Stadt in der Nähe ist, sagt man immer bei Hannover.
Ja.
Aber Hildesheimer mögen das nicht so. Und genau, es war einfach ganze ein Jahr in Betrieb Und dann stand es 80 Jahre lang leer und nur der Hausmeister hat da gewohnt.
Also für den Hausmeister war es auf jeden Fall ein guter Schicksal.
Boah, da gibt es sicher wahnsinnig viel zu tun auch für den Hausmeister.
Ja, der Arme, wirklich. Vor allem da so, da sind ja wirklich viele Gemälde und alles, die muss alle abstauben.
Ja, aber dafür wohnt er gratis in einem Schloss, also sorry. Da würde ich mich jetzt nicht beschweren.
Das Mitleid von Leonie Herzchengrenzen.
Das würde ich nicht machen, da würde ich sagen, nee, da liebe ich lieber in einer kleinen Wohnung.
Wenn man putzen nicht so mag.
Das Ding muss sie ja auch heizen und so, ne? Das also das Ding. Ist ja auch das Ding.
Die Heizkosten will ich nicht mehr. Nee, hat sogar eine Heizung.
Keine Fußbodenheizung also, und so. Nee,
das ist jetzt wieder so eine typisch deutsche Diskussion. So. Die Heizkosten will ich nicht sagen.
Oder dieses große helle Fenster da in diesem Saal. Also das möchte ich auch nicht. Will ich aber nicht putzen. Ja.
Da gibt es von Kärcher so gute Dinger. Das ist, geht dann relativ schnell.
Ah, die sind wirklich gut.
Die benutzt du auch immer zu Hause bei dir, ja.
Ich hab, also den hab ich. Ich formuliere es also, mal so.
Genau, aber gerade sagen, dass kein Zweifel, dass Jonathan den hat. Große Zweifel, dass er den benutzt.
Es ist Maxen Joll, der Podcast für Putztipps.
Ja, da bin ich auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner für Putztipps jeglicher Art. Da bin ich,
Für Shopping-Tipps. Was kannst du alles kaufen und nie benutzen?
Back to Marienburg hier.
Yes, also zwischenzeitlich wurde es nur 1945 mal von Flüchtlingen bewohnt und von der Familie von Ernst August dem Dritten. Die waren zwischenzeitlich auch mal vorhanden. Und ab 2004 ging es dann in den Privatbesitz von Ernst August Junior. Da habe ich auch ein Bild von dem gesehen und mir erst gedacht, den könnte man auch mal ehelichen. Dann hat man zumindest einen Adelstitel und ein wirklich schönes Schloss. Aber leider wurde ich 2004 erst geboren und er war da schon 21. Ich glaube, das wird nichts.
Naja.
Aber ist das der Ernst August von Hannover? Nein, oder?
Das ist der
die heißen einfach alle Ernst August.
Ja, also die haben wirklich diesen Titel beibehalten.
Leute, in der nächsten Folge gibt es dann den Royalty-Fact-Check, wo wir nochmal die verschiedenen Stammbäume hier aus. Ich sehe schon, Jonathan ist jetzt schon angefixt.
Ich bin schon hooked, ich liebe das. So finde ich ja richtig.
Ja, dann kannst du. In der nächsten Folge machst du uns dann ein kurzes Memo zu, ja? Kurzes Briefing.
Ich glaube, der Altersunterschied, Aline, der hat auch Vorteile. Also, ja, der stirbt dann halt auch 21 Jahre vor dir. Im Zweifel noch früher.
Ja, weil er ein Mann ist, ne?
Genau. Ja, und vielleicht auch ein bisschen wegen Inzucht, ehrlich gesagt.
Okay, Leute, wir sind hier schon wieder viel zu weit abgedriftet. Wie geht's denn heute dem Schloss Marienburg?
Also der Sohnemann wollte das Ganze auf jeden Fall verkaufen, weil die Sanierungskosten immer mehr in die Höhe gestiegen sind. 2018 hatte er das Vorhaben und dann hat sein Vater ihn aber einen Strich durch die Rechnung gemacht und wollte ihm das Schloss dann wegen grobem Undank wieder aberkennen.
Ja, also du lachst jetzt, Aileen, aber das ist tatsächlich das Einzige. Also wenn du eine Schenkung vornimmst, dann kannst du wegen grobem Undanks das wieder zurückkriegen.
Das hat rechtliche Grundlagen.
Das heißt so. Das klingt vielleicht komisch, aber das heißt tatsächlich so.
Streber.
Ja, oh, Jonathan. Ich habe mich da scheinbar sogar rechtlich richtig gut informiert.
Ja, das ist auf jeden Fall korrekt.
War der sauer. Und der Sohn wollte aber scheinbar dieses marode Schloss nicht mehr verwalten und hat dann gesagt, er übergibt es in die Stiftung Marienburg für 1 Euro.
Das ist doch mal wirklich nett von
ihm. Für einen symbolischen Euro.
So viel hat früher mal einen Cheeseburger gekostet, liebe Leute.
Und ihr könnt die Marienburg dafür erwerben.
Inflation.
Entweder oder.
Ja, wird immer den Cheeseburger nehmen, aber das ist ein anderes
Problem.
Die Kosten
sind halt relativ hoch. Ne? Ja. Dieser Hausmeister ist ja mittlerweile auch, glaube ich, tot. Also.
Ja, der ist nicht mehr im Paket inbegriffen. Mist.
Aber du hast vielleicht eine Chance, Maxen Hulk Cameo-Auftritt zu haben. Oh ja. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür dieses Schloss kaufen würde. Naja, anderes Thema.
Jedenfalls ist es ab Ende 2023 aufgrund von Sanierung geschlossen bis höchstens 2030. Also der Plan ist, bis 2030 das Ding renoviert zu haben. Also wenn ich 26 bin, kann ich die Räume dann vielleicht auch mal besuchen.
Wir wissen alle, dass es total unrealistisch ist, dass sie dann fertig sind, weil wir sind ja in Deutschland, also.
Da ist halt auch Hausschwamm im Dach, ne? Gleich Einsturzgefahr.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich schwierig, die ganze Sache da.
Bisschen gefährlich.
Solange sie die Brandschutzanlage gleich einbauen, ist alles gut.
Aber es konnte wieder gedreht werden, Staffel 2.
Ja.
Und hoffentlich
also
auch
musste halt auf hohen Auflagen, ne? Also die Leute mussten aufpassen, dürfen nicht in alle Räume rein. Aber es wurde jetzt zuletzt auch die Schule der magischen Tiere da tatsächlich gedreht. Also es scheint wohl allgemein wieder zumindest für Filmcrews zugänglich zu sein.
Das ist das Harry Potter Spin-off?
Nein.
Nee. Achso, da bin ich jetzt ganz falsch.
Nicht ganz, Stella.
Nee, das ist die Schule der magischen Tiere, so ein Kinderfilm.
Bisschen dran vorbei bist du.
Magisch? Das ist doch irgendwas mit Harry Potter, da bin ich mir sicher.
Mann, es gab doch dieses Spin-off mit den Tieren.
Fantastische Tierwesen hieß
es. Danke, ja, genau, okay, sorry, Leute, seid nicht so weit weg.
Ja.
Ja.
Jedenfalls soll die Renovierung 27 Millionen kosten. Ach. Also da wurde ein paar Peanuts, ne? Wurde richtig Geld in die Hand genommen von der Stiftung immerhin. Und jetzt kommt die Storyline, wieso dieses Schloss so wichtig und neugotisch ist.
Ja.
Und zwar
England. Ja? Nee.
England.
Ich hänge an deinen Lippen.
Wichtig.
Wir kommen zurück zum Thema.
Natürlich. Weshalb wollte man unbedingt was Neugotisches? Kann ich euch jetzt erzählen. Also, es gibt den englischen neugotischen Stil und der ist relativ bekannt. Und sind auch viele Burgen in dem Stil da errichtet. Das heißt, man hat optisch irgendwas, was sich daran orientiert. Und diese Burg hatte ein Problem. Und zwar haben sich der Bauherr und der Architekt überhaupt nicht verstanden. Die haben sich richtig gebieft. Und dann hat irgendwann der Architekt gesagt, ich kündige. Und dann sollte sein Sohn übernehmen. Und dann kam der an und der hat gesagt, oh, den Bauherr, den mag ich aber auch gar nicht. Und dann hat die Marie, die Königin, gesagt, alles klar, dann kündigen wir den Bauherrn. Und dann bist du jetzt der Bauherr. Und dann hat einfach sein Vater komplett unnötigerweise gekündigt und sein Sohn durfte alles machen. Ja. Aber der Sohn war ein bisschen unzufrieden mit dem Stil, den der Bauherr da durchgezogen hat. Der hatte nämlich irgendwie so einen deutschen, mittelalterlichen Stil und der hat aber mit einem englischen, neugotischen Stil gearbeitet und hat dann gesagt, so, wir machen dann nochmal neu.
Ich hoffe, also das Korkmodell wurde nachträglich angepasst.
Ja, die haben noch mal ein bisschen was weggeschnitten oder draufgesetzt. Er hat zum Beispiel irgendwo ein Türmchen noch oben drauf gepackt. Und er hat diese riesige Halle, diese Morning Hall, entworfen. Ich vermute, ich kann es nicht zu 100% sagen, dass es diese große Halle ist, wo dieses Riesenfenster ist, wo die immer drehen für alle möglichen Szenen.
Ich glaube, das ist auch die einzige da, so richtig große. Weil es ist gar nicht so groß, wie es immer wirkt.
Und Morning Halls sind halt maßgeblich für so englische Architektur. Also gerade bei so großen Schlössern, Klostern ist das halt sehr typisch für. Und der hat halt gesagt, das machen wir auch, weil er fand das schön. Und deshalb ist die sehr englisch inspiriert. Und sogar die Außenanlage ist von englischen Landschaftsgärten inspiriert. Mhm. Also geprägt vom englischen Stil durch und durch. Und deshalb hat man gesagt, lass da mal drehen, es sieht englisch aus.
Mensch, danke, Aileen.
Das wirklich, war wirklich sehr spannend. Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade noch recherchiert, unter anderem der Palace of Westminster ist auch im neugotischen Stil. Also falls das hat
danke, mal, Jonathan. Ich habe versucht, das noch rauszufinden, aber es gibt zu viele Gebäude in England.
Okay,
dass man sich da was drunter vorstellen kann. Also das ist nämlich
nicht, dass ihr zwei hier jetzt loszieht und zusammen noch so einen extra Podcast macht.
Ein Architektur-Podcast wäre ich schon vorne mit dabei.
Also ich bin einfach nur froh, dass, und ich hoffe für die ganzen Beteiligten, dass dieses Hin und Her nicht in einem Rechtsstreit ausgeartet ist und irgendein armes Wesen dann diese Akte nachträglich bearbeiten musste, weil das klingt ja auf jeden Fall hochproblematisch an.
Schlag mich tot.
Aber Aileen, wenn wir jetzt schon, ich meine, du hast uns gerade von dem Schlossgarten erzählt und dass der auch so stilecht erbaut wurde. Wenn wir beim Thema Natur sind, dann können wir doch hier schon mal einen schönen Übergang zur Produktion herstellen. Und zwar fragen wir uns alle brennend, oder ich frage mich zumindest brennend, was jetzt eigentlich passiert mit den Jahreszeiten in Staffel 2. Denn wir haben Staffel 1 ist Anfang des Schuljahres, ne? Das ist ja eigentlich so ein ziemlich klassischer Aufbau, so diese drei Teile sind verteilt über das letzte Schuljahr. Da haben wir Herbst, so ist wieder Schule, September, Herbst geht wieder los. Dann Teil 2 ist eigentlich im Winter, es gibt Weihnachten, genau, Neujahr und bis in so Februar rein. Und dann der letzte Teil halt eigentlich wieder so Frühling Richtung Sommer. Wir wissen ja jetzt aber alle, wie wir hier schon ausreichend besprochen haben, dass jetzt im Sommer wieder gedreht wurde. Wie kommt denn das zusammen? Wann haben wir Weihnachten?
Ja. Klimawandel. Gibt es nur eine Antwort. Also es ist natürlich immer für ein Publikum schöner, sich so sommerliche Szenen, vor allem belichtungstechnisch und regnerisch technisch, ist das sehr schwierig, damit zu drehen. Deshalb ist das natürlich eine bevorzugte Jahreszeit für so Filmproduktion. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also vor allem diese Aufnahmetests in Oxford, wenn die da hinfahren, das ist im Dezember. Also es ist wirklich festgelegt, dass das im Zeitraum Dezember, manchmal vielleicht noch November ist. Und das haben wir halt einfach nicht. Also da sind nicht mal die Bäume verfärbt in der Serie oder so.
Aber glaubt ihr halt, dass zum Beispiel jetzt so Weihnachten, ich meine, das kann doch nicht einfach nur weitergehen. Kann doch nicht so wie in Sims, dass irgendwie immer Sommer ist.
Ich finde es auch voll schade, weil ich fände es mega nice, wenn wir so irgendwie Ruby und James auf dem Weihnachtsmarkt sehen so würden, zum Beispiel. Moody. Diese Stimmung, ja.
Jetzt ja zum Beispiel bei Harry Potter oder sowas, also jetzt auch, spielt auch im Schloss, das sind die Jahreszeiten ja unfassbar wichtig. Also da geben ja wahnsinnig viel Stimmung da wieder. Das ist auf jeden Fall so.
Na gut,
es
wurde
also
wahrscheinlich alles so einfach so nachträglich eingefügt, oder? Zum Teil.
Und ich muss aber auch echt sagen, dass jetzt in meinem Kopf so das Bild, was ich von Staffel 2 habe, spielt für mich jetzt auch schon einfach wieder im Sommer. Dadurch, dass wir jetzt diese ganzen...
Nee, für mich gar nicht, muss ich sagen.
Für mich auch nicht.
Nee. Für mich voll, dadurch, dass wir so viele Drehsachen jetzt gesehen haben über den Sommer hinweg.
Vor allem, wir haben... wir haben gerade, haben wir die Folge für Aileens Podcast aufgenommen, die ihr hoffentlich auch schon alle gehört habt. Und sonst, hört euch die auf jeden Fall mal an. Die ist bestimmt auch schon draußen, wenn wir unsere Schedules mal vergleichen. Auf jeden Fall haben wir darüber auch geredet, welche Szenen wir gerne sehen wollten aus dem Buch in der Staffel. Und zum Beispiel fällt mir da jetzt auch ein, die Neujahrsszene, wo sich halt alle so ihre Neujahrsvorsätze aufschreiben. Wo Lydia, Lynn, Ruby und Amber zusammen Silvester feiern. Und ich meine, das fällt es dann auch weg? Also wird einfach, geht's ja einfach nicht weiter?
Also ich muss auch sagen, ich finde, es würde auch voll gut passen, weil das zweite Buch ja eine total gedrückte Stimmung hat.
Ja, voll, deshalb, es ist so moody.
Ja, es ist einfach Bella im zweiten Teil von Twilight, wo sie auf ihrem Stuhl sitzt und dann so in ihrem Depression Hole und dann geht das so 3 Monate rum. Ruby ist halt in ihrem Zimmer und trauert da so vor sich hin.
Ja, und James vor allem auch. Also.
Ja, der auch in seinem Kabuff. Also es ist halt einfach total so
ein schönes
inhaltlich.
Wort, finde ich. Ein schönes Wort.
Ja, sehr schönes Wort. Kommt auf die Liste.
Jonathan. Welches Wort?
Kabuff.
Kabuff ist ein schönes Wort. Das ist so.
Vor allem finde ich es einfach so lustig, wenn ich halt so an diese Villa denke, in der die eigentlich wohnt.
Ja. Aber er ist ja auf deinem Fitnessraum und prügelt sich da die Seele aus dem Leib am Latzug oder so. Und ich stelle mir das so vor, dass er wie in so seinem eigenen Film in seinem Kabuff, in seinem Fitness-Kabuff hockt und da einfach so vor sich hin schwitzt. Deshalb, ich würde das auch, für mich ist das alles dunkel, so dunkel Januar, Herbst.
Aber
und so.
Glaubt ihr, das Fitnessstudio ist dann auch so im gotischen Stil?
Wie bei Pamelerei. Kennt ihr diese Pamelerei?
Oh Gott, ja. Oh mein Gott.
Paneel.
Darüber haben Stella und ich mal geredet.
Worüber haben wir
diese
geredet?
Diese Tapeten von Pamela Reif, diese Tapeten im Hintergrund, wo man so denkt.
Leute, wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Wir sind jetzt bei den Jahreszeiten.
Ja, weil sein Gym so aussieht.
Ich habe mich halt gefragt, ob sein Gym dann, ob sein Gym dann auch so alt ist.
Das können wir natürlich auch machen. Ein Maxton Hall Walkout.
Ich weiß nicht, ob das mit dem Gym so umgesetzt wird, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich hoffe, dass es umgesetzt wird, sagen wir es mal so.
Ja, okay, gut. Da gibt es keine zwei Meinungen.
Keine Einwände.
Aber ich fände es schon schade, wenn jetzt die Jahreszeiten irgendwie, gar nicht, dann wird es auch einfach vom Zeitablauf noch unlogischer. Und wir kennen ja eine, die das gar nicht mag, wenn Zeitabläufe unlogisch sind, und das ist Aileen. Also von daher.
Ich dachte, wer kommt jetzt? Und ich habe nicht mit ihr gerechnet. Aber ja, ich bin da auch, ich bin großer Fan von Logik.
Da sind wir, glaube ich, alle bei dir. Also mich stört sowas auch immer.
Vielleicht machen die es auch einfach so, dass sie jetzt den Helligkeitsregler so im Color Grading nachher immer so immer weiter runterschieben und dann so ein Blaufilter.
Ich musste das, ich habe mich dir auch echt sehr verbunden gehört beim Hören deines Podcasts, weil zum Beispiel ganz am Anfang, eine der ersten Szenen, Folge 1, wo es halt einfach irgendwie Ruby eigentlich zu diesem Lacrosse-Spiel geht, um Lexington zu sehen, dann trifft sie aus irgendeinem Grund auf James, dann ist sie kurz, dann geht sie danach eigentlich sofort zum Lacrosse-Spiel, wo James dann auch schon spielt. Also man denkt sich auch so, okay, wann war der jetzt irgendwie sich aufwärmen, umziehen, keine Ahnung, so. Gibt's einfach alles nicht. Also ja, mir fällt sowas auch immer auf. Ich bin da ganz bei dir.
Aber Aileen, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Darüber wollten wir nämlich auch so ein bisschen sprechen, über so, ich sag mal, die szenische Umsetzung, das Color Grading. Wie das so umgesetzt wurde, so die Stimmung und so. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Aber ja, was hältst du eigentlich davon so?
Also ich finde, stimmungstechnisch ist Maxton Hall so ein ganz interessantes Beispiel dafür, dass man Serien auch so aussehen lassen kann wie so Spielfilme oder Kinofilme. Weil ich finde, das wirkt für mich gar nicht wie so eine typisch deutsche Serie, weil gerade wenn man sich mal so Tatort anschaut, die sind immer sehr dunkel gehalten.
Gut, das ist jetzt auch ein Vergleich.
Naja, aber das ist ja grundsätzlich eine völlig richtige. Ich denke mir auch jedes Mal, ich bin großer Tatort-Fan und deshalb auch für bei Maria Furtwängler kenne ich natürlich auch nur aus dem Bremer Tatort. Ich behaupte jetzt auch nochmal, dass der Bremer ist. Aber es stimmt schon, die sind mir auch alle viel zu dunkel und manchmal sehe ich dann auch nichts, weil ich bei so Dunkelheit, da denke ich mir immer, hey, das ich hab.
Mach doch mal das Licht an.
Korrekt, genau.
Tja. Ja. Also ich finde, man merkt das schon, dass es fast so ein bisschen, also dafür, dass es spielt in England, aber es wirkt teilweise sogar ein bisschen amerikanisch, weil das einfach so, der Farbregler wurde einfach aufgedreht und es ist sehr so warm. Es ist,
die Sättigung ist auf jeden Fall hochgefahren, ja.
Ja, die Sättigung ist komplett.
Weil die haben sich überlegt, was sie für ein Farbkonzept haben wollen. Die haben das stringent durchgezogen in der ersten Staffel. Das ist alles so warm gehalten. Und vielleicht haben die deshalb auch gesagt, boah, es passt uns so, Jahreswende passt uns gar nicht rein jetzt in unser Farbschema, weil wir sind so super hell und so golden unterwegs und da wir können nicht so gut mit Winter.
Wir haben das übrigens schon versucht zu reproduzieren, ne, Leonie?
Ja, stimmt. Wir haben so Fotos gemacht von dem Lacrosse-Feld und da haben wir, ich sag mal so, wir haben die Sättigung auch ein bisschen hochgeschraubt.
Das war jetzt aber auch schon Anfang Herbst, also es wurde auch einfach schon ein bisschen drüber. Aber es sah trotzdem schön aus. Also
ja, ich
eigentlich ganz cool. Gerade das Lacrosse-Feld auch so mit den fallenden Blättern und so, ich fand es eigentlich schon schön.
Aber ich habe mich jetzt gerade auch ernsthaft dann so gefragt, ob das vielleicht dann einfach so das Mittel quasi wird, um so ein bisschen den Herbst-Winter mit reinzubringen. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Also die laufen ja trotzdem ohne Jacken rum und mit kurzen Röcken und so, keine Ahnung.
Hässlich.
Ja, ich weiß, aber das, also.
Ja,
das,
ich glaube schon, dass vielleicht noch so ein paar Außenaufnahmen zukommen.
Ja.
Aber ja, wir waren ja jetzt eigentlich schon bei der szenischen Umsetzung jetzt drin.
Genau.
Diese Jahreszeiten beschäftigen uns einfach.
Ja. Obwohl man auch sagen muss, da muss ich kurz zurückgehen, weil es gibt ja dieses Video, was bei Max Monday mal gepostet wurde, wo die schon so Ausblicke auf Staffel 2 gegeben haben und da tragen tatsächlich zwei Leute einen Mantel, so ein Trenchcoat.
Ja, ich kann es mir jetzt auch, also kurz, um euch abzuhören, Leute, Max Monday, primevideo.de postet immer montags, oder? So Prime Video, oder?
Mhm.
Immer so, ja, oder oft irgendwie so Maxton Hall, spezifische Sachen und manchmal halt auch so Behind the Scenes oder kleine Teaser. Haben wir auch in unserer letzten Folge schon drüber geredet, über dieses Behind-the-Scenes-Video. Aber ja, ich glaube schon, also es muss ja einfach weitergehen in der Geschichte. Das kann ja jetzt nicht für immer Sommer bleiben. Das wäre schon sehr komisch.
Das wäre echt komisch, ja. Das stimmt schon.
Und die Sättigung kann man ja auch im Herbst noch hochfahren. Die schönen goldenen Blätter.
Die kann man immer hochfahren.
Belichtungstechnisch ist es natürlich ein Träumchen, ne? muss man sagen. Also gerade diese Lacrosse-Feld-Szene, die wäre, glaube ich, im Herbst, kann sie nicht drehen, muss sie mit Nachtsichtkamera ran sonst. Also das hätte nicht funktioniert, aber ist natürlich dann ein bisschen schwierig von den Jahreszeiten her. Apropos so Color Grading und so, ich habe da noch mal ein bisschen was recherchiert für heute. Und zwar gibt es einen Concept Artist, der ganz interessante Sachen auf seiner Website über Maxton Hall geteilt hat. Und den wollte ich euch heute mal so ein bisschen vorstellen.
Ja, die Fotos kriegt ihr in die Story und dann natürlich in die Highlights, liebe Leute.
Genau, damit ihr die auch angucken könnt. Der Concept Artist von Maxton Hall Staffel 1 und 2 heißt Bruno Erit. Und
kannst du uns kurz sagen, was ein Concept Artist ist? Kurz erläutern für die nicht hier filmprofessionellen Filmleute.
Ich muss es auch googeln.
Okay, gut, finde ich besser.
So genau war ich nicht im Designbereich drin. Also es ist einfach so visuelle Veranschaulichung vom Endprodukt. Also so Konzepte erstellen, bevor sie umgesetzt werden, damit man sich vorstellen kann, wie es dann das Endprodukt mal aussehen soll. Und es ist vor allem so Stimmung und Designvorstellung. Also quasi die Vorstufe von, oder die Zweitstufe von so Moodboards, womit du quasi hin willst mit deinem Film. Und der hat ja echt ganze Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, ob der für alles das so kleinteilig entwickelt hat, aber er hat unter anderem auch so Storyboards geteilt. Und das ist wie so ein, muss man sich vorstellen, wie so ein grob skizzierter Comic. Also zum Beispiel hat er auf seiner Website diese Szene ganz vom Anfang geteilt, wo James da wach wird und so guckt, so, oh, da ist Elaine. Genau, und wo er von Alice dann in den Pool geschmissen wird. Und die wurde auch so grob ausskizziert, wo man dann schon richtig vorahnen kann, wie das gefilmt werden soll. Auch so mit diesem Kamerafall ins Wasser und, oh, da ist ein Shot auf den BH, prekär. genau, also nasty. Diese ganzen Sachen, sowas. Also die war da wirklich fast Shot für Shot ausskizziert worden. Und das ist halt die Einstellungsplanung, dass du guckst, wie soll das aussehen, wie soll das gecuttet werden, wo wünschen wir uns unser Endprodukt, wie fängt man an. Und vor allem hat er auch so Visuals erstellt und das ist tatsächlich cool, weil es zu dem Thema Potsdam und England passt. Der hat nämlich Visuals erstellt, wie man England in Potsdam darstellen kann und wie das Ganze eben reinpasst. Und dann hat man verschiedene Versionen von Drehorten. Man hat da zum Beispiel einmal von Ruby's Haus,
ja, oder im Hintergrund das irgendwie. Grade. Das finde ich auch richtig interessant, muss ich sagen, diese zweite Ansicht mit den Hochhäusern im Hintergrund und so ein bisschen sozialer Wohnungsbau, würde ich jetzt mal sagen. Und das hätte ich wahrscheinlich eigentlich sogar besser gefunden, dass es nicht so ländlich ist, sondern dass es halt wirklich, es soll ja das eigentlich auch, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, dass jetzt eigentlich das Haus an sich jetzt gar nicht so ärmlich wirkt, vielleicht so ein bisschen ländlich einfach, aber jetzt auf jeden Fall nicht ärmlich. Und da hätte ich, glaube ich, so eine Szenerie doch besser gefunden, wie sie hier vorgeschlagen wurde.
Ich habe es auch gesehen und ich habe hab mir gedacht, ich hätte es cooler gefunden, weil man damit auf jeden Fall die richtige Stimmung eher gecatcht hätte. Ja. Aber vielleicht ist es nicht gefallen in die Ästhetik, in die gewünschte, oder es war vielleicht schwer umzusetzen.
Das ist
manchmal
auch oft
muss man
so.
Ja auch, wenn manchmal hat halt auch CGI seine Grenzen. Und man sieht da zum Beispiel auch bei dieser Flagship-Store-Szene hat man auch einmal ein großes Bild von dem Museum Barberini auf der linken Seite. Und dann wurde aber tatsächlich eine Statue eingefügt, die so, glaube ich, im Piccadilly Circus in London steht. Und im Hintergrund dann auch diese Hochhausgebäude, diese Essiggurke, dieses eine berühmte Hochhaus da in London,
Jonathan,
wurde da
weißt
auch
du?
Eingefügt.
Dieses Ovale?
Es heißt, also zu Deutsch Essiggurke, auf Englisch weiß ich nicht
Ich weiß, welches du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt.
Also, tatsächlich wusste ich das auch mal, aber ich habe mir nur die deutsche Version gemerkt. Und das wurde ja dann tatsächlich auch so umgesetzt, dass es hinter diesem pinken Landtag, wie heißt das?
Ja, der Brandenburger Landtag.
Dieses pinke Gebäude, was
ja, der Brandenburger Landtag, also Stadtschloss, aber das darf man nicht mehr sagen. Ich habe parallel geguckt, The Gherkin heißt das, also halt wirklich Gürkchen, süß.
Da gibt es doch auch so eine Tasche, oder?
Ja, das ist fast genau das Gleiche, Jonathan. Aber du machst hier schon wieder, du bist hier schon wieder eigentlich, schon bei Style und Make-up.
Ja, genau, das war auch meine Überleitung, da habe ich auch nur dran gedacht.
Natürlich.
Aber wir wollen hier Aileen.
Ich bin auch tatsächlich durch.
Ah, du bist durch schon. Es war auf jeden Fall super interessant.
Also es ist wirklich nur so eine Orientierung für Visual Effects Department, wie man planen kann.
Nee, ich finde
und für
die sehr schön.
Regisseur.
Ich finde es aber sehr blumig, muss ich sagen, die Belle Villa.
Es sieht wirklich toll aus und ich wollte gerade sagen, wir werden euch auf jeden Fall das mal verlinken in der Story, wie es da schon angekündigt hat und die Fotos, weil ich finde es wirklich echt spannend zu sehen und obwohl wir jetzt gerade über die Abweichung gesprochen haben, ist es schon trotzdem auch ziemlich nah dran am Schluss gewesen.
Ja, ich glaube, er hat auch schon, also zum Beispiel, wenn du dir jetzt die Beaufort-Villa ansiehst, dann hat der wahrscheinlich auch mit der Villa schon gearbeitet. Also kannst du jetzt nicht erzählen, dass sie genau so ein Haus gefunden haben.
Nee, voll. Genau, aber ihr habt jetzt gerade die schöne
Jonathan
Überleitung
wartet
schon gemacht.
Schon brennend auf sein Lieblingsthema.
Jonathan, dein Lieblingsthema, Haare.
Er streicht sich gerade durch die Haare.
Genau, man kann es nicht, danke für die Audiodeskription, das war wichtig jetzt gerade. Ja.
Nee, wir haben uns tatsächlich jetzt noch ein Thema vorgenommen für heute, also oder so anderthalb, sag ich mal. Und zwar, wie ist unser lieber Cast, also wie ist der gestylt, wie ist das Make-up und vor allem, wie haben wir uns die ganzen Charaktere im Buch vorgestellt und wie sind sie jetzt tatsächlich in echt zum Leben erweckt worden? Wollen wir jetzt direkt über die Haare sprechen?
Jonathans Lieblingsthema, da brennt er doch schon drauf.
Ja, Haare sind wichtig. Es ist auch das, also sichtbar. Anders als andere Klamotten, die nicht sichtbar sind. Ich weiß nicht, wo, helft mir.
Willst du über die Unterwäsche reden?
Ich will nicht über, da könnte man über die eine Szene könnte man auch sprechen, was das für eine Unterwäsche ist, aber es ist ein anderes,
du meinst die Sexszene. Okay, das heben wir uns auf für die Sexfolge, die ich jetzt auch schon erlebt habe.
Aber
die Sexfolge.
Aber zum Thema Haare, mal kurz, um zurückzukommen. Ich würde sagen, der größte Aufhänger war auf jeden Fall, als die Charaktere vorgestellt wurden von Maxton Hall, bevor die Serie überhaupt erschienen ist, gab es ja ein riesen Thema im Internet, dass Ruby keinen Pony hat in der Serie, während sie halt im Buch einen Pony hat, der anscheinend auch, Aileen, korrigiere mich oder präzisiere gerne, so ein bisschen Teil ihrer Persönlichkeit ausmacht irgendwie. So?
Ja, das ist ihre ganze Persönlichkeit, dieser Pony.
Ey, ich fand diese Diskussion auch so albern, aber ja.
Das heißt, du bekennst das Pony.
Ganz schlimm. Gut. Danke, ja, dass sie das rausgenommen haben, das ist wirklich die Schande. Ruby's Pony.
Ja, eigentlich kann man die Serie gar nicht gucken, deshalb, ne?
Ja. Also ich habe das, ich war ja auch schon so seit 2022, habe ich quasi mit den Hufen geschart, weil ich das Buch auch schon kannte und so wusste, dass es verfilmt wurde. Und ich habe das alles mitverfolgt, die Diskussion, und dass wirklich Leute gesagt haben, ich guck das nicht, wenn die einen Pony hat. Und ich dachte mir wirklich, boah, wie kindisch kann man sein? Also ist halt eine Style-Entscheidung. Und dieses Buch wurde 2018 geschrieben und da waren Ponys vielleicht einfach ein großes Ding. Heute hätte Ruby vielleicht Curtain Bangs bekommen, oh, ja. Who knows?
Wahrscheinlich.
Ja, aber das ist halt, ist die der einzige Persönlichkeitstrait von ihr damit ist halt, dass sie damit so, wenn sie nervös ist, dass sie das so platt drückt und oder sie sich aus dem Gesicht pustet. Also das einfach nur benutzt, weil es Teil ihres Körpers ist.
Wobei Harriet da zum Beispiel andere Sachen, dass sie auch im Buch wird oft beschrieben, dass sie irgendwie so ihre Tasche irgendwie fest an sich zieht oder so ein bisschen. Das macht sie ja auch, das hat sie zum Beispiel übernommen. Und was ich lustig finde, ist, dass die Leute sich so über diesen fehlenden Pony aufgeregt haben und nicht viel mehr darüber, dass Ruby, wenn wir jetzt schon mal ein Thema sind, wie hat man sich die Charaktere vielleicht vorgestellt? Also ich habe die Bücher jetzt erst nachträglich gelesen, aber großer Unterschied ist auf jeden Fall, dass Ruby ja im Buch als auf jeden Fall, also Harriet Havig-Mutton ist ja eine sehr zierliche, sehr kleine, sehr dünne Schauspielerin, und Ruby ist im Buch halt eigentlich schon ein bisschen anders beschrieben. Also auf jeden Fall so schon eher curvy und so, und auch ist, glaube ich, beschrieben, dass sie große Brüste hat.
Ja. Kann man so sagen.
Ist ja auch Definitionssache, ehrlich gesagt.
Ja, gut, okay. Aber das finde ich eher vom Typ her, ist einfach Harriet schon ein bisschen anders.
Ja, also es macht ja auch genetisch gesehen deutlich mehr Sinn, wenn ihre Schwester Amber jetzt eine Plus-Size-Person ist und ihre Mutter ist auch eine Plus-Size-Person. Und bei ihrem Vater ist man jetzt nicht drauf eingegangen, aber wieso sollte Ruby dann so super dünn Size-Zero-mäßig sein? Also
ja, vor allem, es ist so halt einfach anders beschrieben, auch im Buch. Also sie ist halt nicht als so eine zierliche Maus beschrieben, und was ja eigentlich auch mal ganz erfrischend ist, halt eben nicht immer so dieses krasse Schönheitsideal. Und gut, James wird ja schon als der Adonis schlechthin beschrieben. Das wurde ja auch umgesetzt. Aber das ist mir schon aufgefallen bei Ruby, dass sie da so ein bisschen.
Aber, ja, voll, aber also sie wird ja schon auch, glaube ich, im Buch als sehr hübsch beschrieben, oder jedenfalls aus James' Sicht. Und das ist ja auch wieder so ein Ding. Also sag mir mal ein Young Adult Buch. Also ehrlich gesagt, ich habe keine gelesen.
Also sag das wirklich mal, weil wir wissen.
Stell jetzt mal die sehr wilde These auf. Sag mir mal einen Charakter dort, der oder die nicht überdurchschnittlich gut aussieht. Eileen?
Your call. Also ist tatsächlich nicht so, dass der männliche Protagonist dann gesagt hat, boah, die ist so hässlich und deshalb liebe ich sie. Also,
nein, aber dass man genau, allein so ein bisschen genau. Imperfekt, also diese kleinen, also dass man vielleicht auch nicht so perfekt immer ist und so toll aussieht.
So imperfections. Also mir fällt tatsächlich nur Cinder und Ella ein, weil sie da sehr vernarbt ist in dem Buch und alle sie immer als entstellt beschreiben, aber sie halt, ja, also die hatte wirklich heftigen Unfall, ne? Also so Brandnarben und sowas überall. Aber der Protagonist liebt sie halt trotzdem, bitte in Anführungsstrichen sehen.
Ja, wow,
sehen.
Danke.
Da habe ich schon wieder richtig Bock drauf. Ja, ja.
Ja. Aber es, an sich ist das eine ganz, ist eine ganz cute Storyline, so, aber es stimmt schon, es ist sehr krass. Die sehen, vor allem wenn man so die Zeichnungen sieht, dann Charakterkarten oder so, die sehen schon alle fast gleich aus, gefühlt. Und die sind immer alle unglaublich schön und perfekt. Klar ist man im Auge des Betrachters, wenn man verliebt ist, ist man schön. Aber es ist nicht so, dass mal gesagt wird, so, boah, ihr eines Auge war größer als das andere oder keine Ahnung.
Ja, und also auch
Sex sells, auf
also
jeden
das,
Fall.
Also das finde ich auf jeden Fall so ein größerer Unterschied jetzt als der Pony, um darauf zurückzukommen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und allerdings, James, glaube ich, wird im Buch auch ein bisschen anders beschrieben, oder? Also ich meine jetzt nicht so vom
hast du den? Finde ich gar nicht so.
Von der
also
Attraktivität.
So von
aber ich glaube, er ist rothaarig oder so.
Naja, rotblond.
Rotblond.
Ist ja Lydia auch. Also ich finde, das geht auch noch. Also
das ist jetzt vielleicht nicht rötlich, aber rotblond würde ich auch noch, glaube ich, irgendwie mitgehen sogar.
Ja, ich habe da nur auch einige TikTok-Kommentare gelesen letztens. Auch also schon 2 Jahre alt, aber wo das auch ein Thema gewesen ist. Die Haarfarbe.
Soll ich euch mal meine Recherche?
Oh ja, du hast ja immer diese Steckbriefe, die du auch postest.
Genau, ich habe das alles charakterisiert. Also ich ratter das jetzt einfach mal runter, was ich mir zu seinem Aussehen aufgeschrieben habe. Also ich habe alles, was im Buch mal zu dem Thema genannt wurde, ich aufgeschrieben. Also, James hat ein markantes Gesicht, dunkle Augenbrauen, ausgeprägte Wangenknochen, einen arrogant geschwungenen Mund, kantige
Gesichtszüge. Arrogant geschwungener Mund, das ist auch natürlich jetzt Auslegungssache.
Er ist 1,84 groß. Er hat erstaunlich dunkle Wimpern.
1,84, das ist
Sommersprossen.
Das ist wirklich sehr genau.
Ja, das ist tatsächlich wirklich so. Und Alistair ist, glaube ich, 10 Zentimeter kleiner oder so. Deshalb, die reden mal darüber, weil Alistair sich auf einer
Dating-Apparat ein Zwerg quasi.
Aber Alistair sieht, also Alistair ist auf jeden Fall der im Buch ganz anders dargestellt wird als jetzt in der Serie. Vom Aussehen und auch vom Charakter.
Blonder.
Ja, blond.
Ja, also vielleicht können wir mit James abschließen und dann sagen, dass es eigentlich doch alles ganz gut passt auf Damien Hardung, oder?
Man muss sagen, es ist sehr generisch. Also das ist
wirklich hat keine Sommersprossen. Mann, das ist doch auch wieder, sorry, aber da sind wir wieder. Das sind alles so oberflächliche Beschreibungen, die...
Es könnte alles sein.
Was jetzt Damien Hardung hat, was James, glaube ich, nicht hat und was ich eigentlich, was ich super sexy finde, ist die Narbe. Ich
weiß genau, was jetzt kommt.
Ja, ja, du musstest es schauen. Und zum Beispiel, aber das war jetzt auch so, das meine ich halt mit so... nicht alles perfekt, weißt du, das könnte sie ja auch beschreiben irgendwie, keine Ahnung, hat eine Narbe irgendwie an der Lippe oder irgendwas anderes oder, aber das sind halt immer so, wenn du mir das so beschreibst, arrogant geschwungener Mund, dunkle Wimpern, Sommersprossen, er sieht halt einfach aus wie so ein, wie wenn du halt einen super schönen Menschen einfach nur zeichnest, also da ist wenig
Tiefe. Also Ruby hat eine hohe Stirn, das ist ihr einziger
Pony. Jonathan, Frau.
Deswegen auch der Pony.
Das ja, vielleicht das, brauche ich auch einen Pony jetzt. Pony.
So eine Boyband-Frisur, so Justin Bieber aus 2012.
Wieder aktuell.
Kommt alles wieder.
Ja, wirklich. Ja, also es ist einfach sehr generisch und ich glaube, Damien Hardung hatte es da wirklich jetzt nicht schwer, in seine Charakterbeschreibung zu passen.
Das passt.
Er musste ein bisschen arrogant gucken und dann hat er das Ding in der Tasche gehabt.
Das macht er auch sehr gut.
3 Monate keine Kohlenhydrate essen, allerdings wäre für mich schon keine Option. Also.
Ich hoffe, sie haben ihm das nicht vorgeschrieben. Ich hoffe, das war nur seine Vorstellung
nicht,
davon, wie er sich auf
hat.
Diese Vorbereitung. Ja, hoffe ich auch sehr.
Ich weiß nicht mal, was Kohlenhydrate sind.
Das ist ja ein Fremdwort.
Das ist sehr gut für dich, Jonathan.
Kenn ich nicht.
Nee, aber also jetzt mal, um zu den anderen wieder zu kommen. Also das stimmt schon. Alistair zum Beispiel wird im Buch so richtig anders beschrieben, ne? Also irgendwie auch eine blond, klein, Locken, okay, hat er auch in der Serie, aber sonst?
Er wird immer als Engelsgesicht betitelt.
Was natürlich auch wieder gar nicht, also generisch ist.
Wie sehen Engel aus?
Oh Gott. Ja, also der sieht auf jeden Fall zum Beispiel auch, dass Julius Riesen einen Bart hat oder so, ist ja auch mal ein bisschen was anderes, auch mal...
Einfach. Boah, ich habe voll vergessen, dass er einen Bart hat. Mein Gehirn hat das gerade rausgehört.
Echt? Nee, ich finde, das ist schon...
Ja, ich habe das irgendwie, dass der einen Schnurrbart... Hat er so einen Schnauzer oder was war das?
Nee,
er
hat, glaube ich, so einen richtigen... Help me, Leute, so einen richtigen Bartbart halt, oder?
Ich weiß es nicht. Na, so einen richtigen, glaube ich, müsste jetzt auch mal gucken.
Aber auch... Aber
was ist denn jetzt ein richtiger Bart auch wieder? Ist das so
nicht,
ein...
Jonathan, hilf uns weiter. Du bist
so ein Friedrichshain-Hipster-Bart? Oder ist das so ein 3-Tage-Bart? Oder ist das so ein... Also, was... Also,
aber meint ihr jetzt in der Rolle oder jetzt abseits von der Rolle?
Ja, in der Rolle natürlich. Wir reden ja jetzt hier über die Verkörperung.
Okay,
der
okay.
Ah ja, ich hab's. Also ein bisschen Schnauzer, ein bisschen
Kinn. Ja, genau. That's what
genau.
Ah, stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Krass.
Siehst du mal, ich achte auf sowas.
Die Klobrille.
Ja. Heißt das so?
Ja.
Sehr charmant.
Das heißt doch so. Das ist doch der good old Klobrillenbart.
Und aber Aileen, gibt es auch irgendeinen Charakter, der so ein bisschen so spezifischer beschrieben wird? Oder ist das hier?
Boah, das ist jetzt die Recherche, die ich betreiben muss. Also so höchstens bei so Leuten, die so, keine Ahnung, People of Color, keine Ahnung, Ren oder so, das ist auch total, da wird einmal gesagt, ja, das ist schwarz und dann war's das.
Seine Mutter ist, glaube ich, Model.
Das weiß man auch noch.
Ja,
das heißt,
bei Percy,
sieht natürlich auch unglaublich gut aus.
Percy wird als Antonio Banderas beschrieben.
Ja, das ist auch ein krasser Take auf jeden Fall.
Das ist immerhin sehr spezifisch, muss man sagen. Also das ist sehr spezifisch.
Und Ruby findet ihn unglaublich hot. Die sagt immer so, boah, wie gut Percy aussieht. Dein Chauffeur könnte Model sein oder Hollywood-Star.
Ein kleinen Crush, die Gute, ne?
Was ist denn da eigentlich mit diesem Dings und Frauen, die auf ältere
meinst,
Männer stehen? Das
Daddy-Issues.
Daddy scheint ja auf jeden Fall definitiv ein wiederkehrendes Phänomen zu sein in den Büchern. Das ist ja interessant.
Sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, wer das kommt.
Ich glaube auch.
Ruby hat ja eine gute Beziehung zu ihrem Vater, also komisch.
Ansonsten, was mir jetzt noch spontan auffällt, wo Unterschiede sind, ist, was du auch schon angesprochen hast, Eileen, dass eigentlich die Mutter von Ruby und Amber auch als Plus-Size dargestellt wird in den Büchern.
Da ja auch ein großes Problem
und mit. Genau, und im Film, in der Umsetzung der Serie, wurde das jetzt irgendwie, ja, fallen gelassen quasi. Dafür ist Angus halt Plus-Size, der jetzt wiederum nicht so beschrieben, also nicht sehr eingeht. Man weiß gar nicht, wie er aussieht eigentlich in den Büchern, oder?
Ja, vor allem finde ich, Frauen wird voll oft diese Eigenschaft geklaut. Frauen müssen in Filmen oder so werden so oft irgendwie schmaler gemacht, als sie eigentlich sind. Und ich finde es so schade, weil ja der Großteil von Frauen in Deutschland hat ja irgendwie Größe 40 oder sowas und nicht Größe 36. Und gerade bei Müttern oder so, warum? Warum muss man ihr das wegnehmen, was sie und ihre Tochter auch so verbindet und worüber sie sich so modisch, ganz ehrlich, wie soll denn Amber das Kleid von ihr tragen? Die Mutter ist ja auch, keine Ahnung, relativ schmal. Also das funktioniert ja dann schon gar nicht mehr. Und ich fand's tatsächlich sehr schade, dass sie diese Eigenschaft so weggenommen haben.
Ja, bei den Eltern hat man so ein bisschen so, hätte man tatsächlich ein bisschen mehr beim Buch bleiben können. Auch zum Beispiel, wir hatten ja auch schon angesprochen in einer unserer Folgen, dass jetzt Angus halt nicht von einem wirklichen Rollstuhlfahrer verkörpert wird. Jetzt nichts gegen die Besetzung, die sehr gelungen ist ansonsten, aber einfach, das ist natürlich so eine Chance, die man ein bisschen verpasst hat, finde ich. Also,
ja, Inklusivität.
Genau.
Es gibt ja auch Schauspieler, die sitzen im Rollstuhl.
Ja, natürlich.
So, es gibt ja sogar eine Komparsin in Maxton Hall, die sitzt im Rollstuhl.
Ja, die Arme, die sich da durch den Kies von der Marienburg da, also.
Wirklich so. Die tat mir auch ein bisschen leid, aber das ist, ich finde es auch, also der hatte einen Rollstuhlcoach, er steht im Abspann, Rollstuhlcoach Martin Schreier. Nee, der ist
Neuhaus.
Martin Neuhaus, nicht der Regisseur.
Ich verwechsel das aber auch immer, die beiden Martins.
Ja, und da denke ich mir auch so, also man sieht das halt auch, dass er nicht so familiar ist mit seinem Rollstuhl. Also man merkt ihm das an, dass er damit nicht so wendig hantieren kann, wie Menschen, die wirklich schon länger in einem Rollstuhl sitzen. Und das finde ich schade, weil Angus verliert ja eh schon total viel Selbstständigkeit. Da habe ich jetzt auch in der 13. Folge drüber gesprochen, dass er halt, dass er so ein bisschen hilfloser gemacht wurde, als er eigentlich ist. Und gerade dadurch, dass er halt dann irgendwie von einem Darsteller gespielt wird, der das nicht jetzt so geskillt kann. Mhm. Ja, fand ich ein bisschen schade, dass man das da nicht durchgezogen hat.
Ja, das ist echt bei beiden Eltern leider so ein bisschen, also Die SchauspielerInnen machen das ja toll, das ist überhaupt nichts Persönliches, um das nochmal klarzustellen, aber ja.
Ist persönlich ist ja auch gar nichts bei uns im Podcast. Ja.
Also nur gegeneinander, da ist es manchmal schon persönlich, aber nie gegen andere Leute. Nee, ich finde es aber tatsächlich auch, also es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man dann so Rollen so eindimensional anlegt und irgendwie die einzige Charaktereigenschaft des Vaters ist ja, das habe ich nämlich auch schon mal gesagt, dass er halt einen Unfall hatte und jetzt irgendwie ganz arm ist und irgendwie da nicht zurechtkommt. Also weiß ich jetzt nicht. Also da wäre schon noch mehr gegangen.
Generell das Narrativ der Bell-Familie, arm, aber glücklich irgendwie.
Es ist sehr, sehr, sehr plakativ
extrem,
einfach.
Extrem, ja. Es ist wirklich sehr eindimensional und auch extrem klischeehaft. Naja, aber ja, so.
Ich habe tatsächlich noch eine Beschreibung gefunden, die nicht absolut generisch ist. Die wurden tatsächlich
sehr gut,
auch
das
wenig
Beste zum
beschrieben.
Schluss.
Ja, wenig bis gar nicht. Also Cyril nur Augen blau, eiskalt. Das war's.
Geil.
So beschreibt man ja wirklich auch, als entweder eiskalt oder Augen so blau wie das Meer oder sowas sind, glaube ich, die einzigen zwei Beschreibungen von blauen Augen, die es
aber
so auf der Welt gibt.
Leute, ich bin richtig schlecht mit Augenfarben, mir die zu merken, aber ich glaube, Ben, der Cyril spielt, hat braune Augen, oder?
Braune.
Ja. Skandal.
Ja. Aber die hätten doch mich nehmen können auch.
Ich wollte gerade sagen, dass ich finde, dass Ben wirklich eine richtig gute
Besetzung
ist.
Finde ich auch.
Also Ich finde auch das, also auch so der Gestus und die Mimik und so, ich finde das wirklich total passend einfach. Der hat auch so ein bisschen diesen frechen Blick die ganze Zeit so drauf und ist irgendwie so ein bisschen einfach auch sehr cool. Und ich finde, das passt zu der Rolle einfach ziemlich gut.
Finde also, ich auch. Ja, aber trotzdem ja. auch dieses kindische Unsichere, genau. dass, dass er einfach zu drüber ist. Also genau. ich habe ihm das wirklich 100%
ja, aber auch so ein bisschen auch süß manchmal und du bist so, oh, Junge. So. Also.
Ja. Vielleicht wird Aileen ja doch noch in Staffel 2 ein bisschen zum Cyril-Fan. Besteht noch Hoffnung?
Nein.
Okay, gut.
Das, nicht in diesem Leben, nur vom Darsteller.
Das,
den finde ich gut.
Das Thema
aber.
Ist beendet. Okay, schade, Aileen. Ja. Aber es war auf jeden Fall super cool, dich mal eingeladen zu haben, unsere Runde noch ein bisschen größer zu machen. Und ja, also wir haben es in der Folge, die wir mit dir bei dir aufgenommen haben, schon gesagt. Und wir würden uns natürlich freuen, das bei Gelegenheit nochmal zu tun. Aber Leute, Aileen hat hohe Ansprüche, also ihr müsst hier gut klicken.
Ja, wenn die Folgen nicht geklickt werden, dann gibt es leider keine weiteren.
Dann müsst ihr mit uns dreien ja. hier klarkommen, wie wir uns wieder ins Wort fallen und gemein werden.
Ja, kurze Zwischenfrage. Wollt ihr den noch hören, den gut beschriebenen Charakter? Oder
ach so, ich dachte,
das
war ihn jetzt.
Ich dachte immer.
Nee, das sind nicht die eisblauen Augen. So. Wir haben tatsächlich.
Ja, go.
Ja, unbedingt, hau raus.
Den einen. Ich möchte, wollt ihr mal raten, wer ist der eine Charakter, der noch gut beschrieben wurde, der aber kein Hauptcharakter ist?
Sutton, sage ich.
Nee.
Okay.
Boah.
Er hat 3 Tage Bart und Brille, das ist alles.
Kishav?
Nee, der ist noch schlimmer. Da
weiß man nicht, wie er aussieht.
Nur, dass der dunkle Augen hat.
Die Augen sind
lange
immer
Haare.
Okay, Jonathan, letzter Versuch geht an dich.
Lin.
Nee, auch. Der die einzige, chinesisch. Das ist die einzige.
Wow, oh mein Gott.
Alter. Ja, das ist schon alles sehr grenzwertig. Komm, Aileen, erlöse uns.
Es ist tatsächlich Kieran Rutherford.
Oh.
Our one and only. Und das ist wirklich, es ist wirklich sehr spezifisch. Also, ich lese jetzt mal vor. Kieran hat scharfe, onyxfarbene Augen. Schwarze Haare, ein Tick zu lang, aber glatt. Blasse Haut, er sieht aus wie ein Vampir. Scharf geschnittene Gesichtszüge, markanter Kiefer, hohe Wangenknochen. Er ist ein Stück kleiner als Ruby und er hat schwarze, dichte Wimpern und ein junghaftes Grinsen.
Mhm.
Okay.
Wie ein Vampir.
Ja, wie ein Vampir und kleiner als Ruby. Damit wurde er ja automatisch schon weiter dezimiert. Er ist ja auch im Buch eigentlich ein Jahrgang unter ihr, glaube ich. Aber gut.
Aber genau. Auch scharfe Gesichtszüge und hohe Wangenknochen oder so.
Das ist schon generisch. Aber das wie ein Vampir, das
ist. Aber jetzt haben wir hier wieder das Halloween-Event. Event-Element.
Ja, aber da muss ich jetzt sagen, bin ich dann doch ganz froh, dass die Besetzung von der Beschreibung ein bisschen abweicht.
Ja, voll.
Ich weiß, in meinem Kopf sieht er auch sehr weird aus, ehrlich gesagt.
Aber trägt
er. Leute, wisst ihr, wie ich mir den vorstelle? Ich stelle mir den vor wie den jungen Snape.
Okay.
Oder?
Okay.
Geil,
andere
ja.
Team. Das ist
doch
auch ziemlich spezifisch, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, aber so habe ich mir den jetzt gerade vorgestellt.
Aber Aileen trägt ja im Buch denn eine Brille? Darüber haben wir ja vorhin geredet.
Ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich wette, ich hätte es mir aufgeschrieben.
Wie erkennt man sonst, dass es ein Nerd ist, wenn der keine Brille aufhat? Ich sag's hier auch gerne nochmal. Das ist, sonst weiß man das doch gar nicht.
Ich
könnte ja, man ja meinen, dumm. Er sei dumm.
Ja, ohne Witz.
Oh mein Gott, scheiße. Oh, ja, okay.
Er ist ja auch erst einer der wenigen Stipendiaten, die von der Maxen Hall. Er ist auch Stipendiat.
Eben, und wie wäre er sonst auf die grandiose Idee Black and White gekommen, wenn er keine Brille hätte? Also.
Ja, wirklich. Und dieses rote Plakat dazu.
Ah, super.
Das kann nur von dem
Schiff. Mal wieder Shots feiern.
Ja, Aileen, dann bedanken wir uns nochmal einfach an dieser Stelle. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, die ihr zugehört habt. Hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar oder ein Abo oder auch beides.
Ja, folgt uns sehr gerne bei Spotify.
Und folgt uns auf Instagram, dann wird Leonie glücklich.
Folgt auch Aileen natürlich auf Instagram, TikTok und auch auf Spotify und ja.
Wirklich. Einmal alles durch.
Wir freuen uns wirklich immer sehr, sehr, sehr doll über eure Nachrichten, wenn wir mit euch in den Austausch treten. Und es bedeutet uns wirklich sehr viel, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns Feedback gebt und so.
Ja, am meisten freuen wir uns wirklich über Nachrichten und Kommentare. Einfach so inhaltliche Diskussionen mit euch, was euch gefällt. Und das freut uns immer.
Natürlich auch immer gerne Folgenvorschläge oder ähnliches. Wir sind immer dankbar für neue Inspo, wie wir jungen Leute sagen.
Genau. Inspo immer gut. Ja, dann bleibt uns ja nur noch zu sagen, bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss, Aileen. Danke, dass du da warst.
Tschüss.
Vielen Dank.
Gerne.